Podcast Zoo im Einsatz für deine Datensouveränität.
Hallo und herzlich willkommen zum DASU Podcast. Mein Name ist Karina Filusch. Ich bin Datenschutzanwältin und einmal im Monat spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über das Thema Datensouveränität, abgekürzt DASU. Heute spreche ich wieder mit Frank Fünfstück. Frank Fünfstück ist Datenschutzberater und knüpft mit mir an eine Folge an, die dieses Jahr auch schon herausgekommen ist, nämlich wir reden heute wieder über Schadensersatz im Datenschutzrecht und geben ein Update, denn seitdem hat sich was getan. Ich fange gleich an, die zwei Urteile zu erwähnen, bei denen wir aufgehört haben in der letzten Folge. Danach werden Frank und ich über das zuständige Gericht sprechen, denn es ist nämlich wichtig zu wissen, zu welchem Gericht ich überhaupt gehen muss, wenn ich eine Klage im Datenschutz einreichen muss. Das ist alles noch im Fluss. Und dann werden wir uns die aktuelle Rechtsprechung angucken. Es hat sich nämlich sehr viel getan seit der letzten Folge und es wird sich mit Sicherheit auch dieses Jahr noch und nächstes Jahr noch viel tun. Aber so ein Zwischenupdate, das sollt ihr schon mal bekommen. Frank und ich haben auch zwei Aufsätze geschrieben über das Thema aktuellen Schadensersatz. Haben wir gerade einen Aufsatz geschrieben und der wurde auch diesen Monat veröffentlicht. Und zwar ist das im KI-Recht, IT-Recht, Datenschutz. Das findet ihr online auch. Das würde ich euch in den Shownotes verlinken, genauso wie die Urteile, also die Urteile, die wir hier heute in der Folge besprechen. Und es wird auch einen anderen Aufsatz von uns beiden geben. Der wird voraussichtlich nächstes Jahr veröffentlicht werden im Datenschutzberater. Da kommen wir aber noch drauf zu sprechen. Wir sind bei der letzten Folge zum Thema Schadensersatz im Datenschutzrecht bei zwei Urteilen hängen geblieben, weil das waren damals die aktuellsten Urteile. Und zwar einmal ein Urteil vom BGH, da ging es um die sogenannten Scraping-Fälle. Dort ging es um die Veröffentlichung von Handynummern. Diese Handynummern waren auf der Facebook-Seite von Personen zu finden und sind danach im Darknet aufgetaucht, weil sie gescrapt wurden. Das Urteil stellt fest, dass die Personen einen Kontrollverlust erlitten haben. Das ist ein immaterieller Schaden und dafür soll die Person dann 100 Euro bekommen. Also der BGH nannte eine Von-Bis-Spanne, hat sich aber in diesem konkreten Fall für 100 Euro entschieden und hat damit die Höhe des Schadensersatzes, der möglich ist, relativ weit runtergesetzt. Das war auch so das, was wir in der letzten Folge besprochen haben und hat aber gleichzeitig gesagt, dass die Hürde, das zu beweisen, nicht so streng ist. Also niedriger Schadensersatz, dafür aber nicht so hohe Beweisanforderungen. Ungefähr in derselben Zeit, ein bisschen später, zwei Monate später, gab es ein Urteil des Europäischen Gerichts. Das ist das Gericht erster Instanz, das Urteil Bindel. Und zwar hatte dort der Herr Bindel gegen die EU-Kommission geklagt, weil seine IP-Adresse an ein Drittland transferiert wurde. Und dafür hat er dann 400 Euro zugesprochen bekommen. Und in diesem Fall ist noch etwas anderes Spannendes passiert. Also er hat nicht nur 400 Euro zugesprochen bekommen, sondern es ist noch etwas anderes passiert. Das beschreiben wir auch in unserem Aufsatz, den ich gerade erwähnt hatte, im Datenschutzberater, der nächstes Jahr rauskommen wird. Frank, vielleicht kannst du mal erläutern, was hat der Herr Bindel Spannendes gemacht?
Na, ich würde mal den Bindel-Fall mit dem Fall von Brillen-Rottler in Verbindung bringen. Die haben zwar beide sozusagen auf den ersten Blick gar keine Gemeinsamkeiten. Inhaltlich sind sie doch sehr, sehr gemeinsam an der einen oder anderen Stelle. Der Bindel, genauso wie der Betroffene von Brillen-Rottler, hat letzten Endes ein Testing-Verfahren gemacht. Die haben sich also hingestellt und haben gesagt, ich teste mal eure Datenschutzverhalten und teste, ob das datenschutzrechtlich konform ist, was ihr da macht, und prüfe euch mal durch. Und schreibe auch mal den ganzen Tracking auf, guck mir genau an, wo die Links hinzeigen, versuche das auf meine Server zu leiten, versuche sozusagen auch so ein bisschen Catching zu machen, wo kommt es her, wo geht das hin und so weiter. Das haben die sehr effektiv da gemacht und das ist ein Gesichtspunkt, der zwar beim Bindel und beim Brillen-Röttler sehr, sehr viel Aufregung verursacht hat. Das ist aber eigentlich, wenn man sich das anguckt, im Antidiskriminierungsrecht ein ganz normales Verfahren, dass man drei Bewerbungen identischer Inhalt einmal mit einem ausländischen Namen, einmal mit dem asiatischen Namen, einmal mit dem deutschen Namen, einmal mit Kopftuch, einmal ohne Kopftuch, einmal mit Bart, einmal ohne Bart hinschickt mit unterschiedlichem Alter und dann auch da testet. Wie verhält sich denn der Arbeitgeber? Genau das haben die gemacht und die haben damit letzten Endes, insbesondere der Bindel, hat damit ein Testingverfahren etabliert, was eine ganz neue Qualität hat und hat das sogar vom EuG letzten Endes als legitimes Verhalten besiegelt gekriegt. Das ist grandios. Das muss man auch mal aus einer anderen Sichtung insbesondere von denjenigen sehen, die Datenschutz machen wollen.
Brillenrottler nur kurz, das ist ein Fall vor dem EuGH, der noch nicht entschieden wurde, aber wo es schon die Schlussanträge vom Generalanwalt gibt. Das heißt, in den nächsten Monaten können wir dort auch ein Urteil erwarten. Da bin ich mal gespannt, ob das Gericht das Testingverfahren überhaupt erkennt, weil bei Bindel war es ja so, dass das Gericht dazu eigentlich noch gar kein Wort verloren hatte, oder?
Nee, die haben es inhaltlich gar nicht beschrieben, dass das ein Testingverfahren ist, aber wenn man sich das anguckt und was die getan haben oder was der Bindel da getan hat, dann ist das tatsächlich ein reines Testingverfahren, reine Qualitätssicherung der Datenverarbeitung. Und das kann man sehr oft durchprobieren. An vielen möglichen Stellen kann man prüfen, ob die Datenverarbeitung korrekt ist, auch von draußen. Ja, man kann ja irgendwie in welche E-Mails zum Beispiel Links reinkopieren und dann sagen, ich gucke auf meine Webserver, ob da ausländische IP-Adressen auf die Webserver zugreifen, wenn ich die E-Mail verschickt habe und so weiter. Insbesondere, wenn die eigentlich Ende zu Ende verschlüsselt sein sollen, ob da irgendwelche technischen Systeme vorher eine Qualitätssicherung oder eine Sicherung machen, dass da kein Schadcode drin ist. Das ist ganz spannend, was da geht.
Frank, kannst du vielleicht beschreiben, wenn ich jetzt als Laien, als Nicht-Informatikerin auch so ein Testingverfahren durchführen möchte, um vielleicht auch wie Herr Bindel auch diese 400 Euro zugesprochen zu bekommen, weil meine IP-Adresse in ein unsicheres Drittland abgeflossen ist. Wie würde ich da vorgehen?
Da fließt ja nicht nur deine IP-Adresse ab, da fließt ja sozusagen der gesamte Content, den du auf einer verschlüsselten Share auf einem Webserver abgelegt hast, ab. Was man da macht, man sucht sich irgendeinen Webserver bei irgendeinem Anbieter, wo man die Zugriff auf die technischen Protokolle hat. Dann packt man einen Link mit einem generierten Zufallscode im Bereich von 20, 30, 40 Zeichen einfach rein. Der ist nicht reproduzierbar, da ist dann auch ganz klar, dass da kein Webcrawler oder ähnliche Geräte einfach mal zufällig gesucht haben. Dann packt man den in die Mail unten als sein ID-Feld rein und sagt, da hängt meine ID-Card dran. Ja, da hängt also meine Telefonnummer, mein Pass, meine Anschrift und was auch immer, meine E-Mail-Adresse und so weiter. Die könnt ihr euch da als Visitenkarte runterladen. Sowas macht man dann einfach, sowas ganz Flaches. Und automatische Systeme gehen diesen Links halt hinterher und gucken, ob da unsicherer oder gefährlicher Content drin ist. Und wenn man dann auf die Logfiles guckt, dann sieht man, genau, wo die jeweiligen Zugriffe herkommen. Dann hast du die IP-Adresse von dem zugreifenden Server. Der ist ja erstmal kein besonderes Datum, eine Server-IP-Adresse. Die hängen ja meist an irgendwelchen Behörden oder Firmen dran. Das ist alles kein Personenbezug, weil keine Person dahinter steht. Und dann kann man sich die IP-Adresse angucken und dann gibt es sogenannte Geo-IP-Datenbanken und dann kann man gucken, wo die IP wirklich herkommt, wo die geografisch auf der Welt lokalisiert ist. Und IPs kann man freundlicherweise nicht fälschen im Moment.
Okay, das heißt, kurz zusammengefasst, ich packe einen Link in meine Signatur, in meine E-Mail-Signatur und schicke sie zum Beispiel an die Europäische Kommission, das war jetzt die Gegnerin beim Fall Bindel, und gucke, wie auf diesem Versandweg von mir zur Kommission, wo der Link überall aufgerufen wurde in meiner E-Mail. Und dann finde ich heraus, ist meine E-Mail irgendwo abgeflossen oder nicht.
Genau, so macht man das.
In Ordnung. Gut, ich selber könnte das nicht machen, aber vielleicht gibt es irgendwo bei Google eine genaue Anleitung, wie man das macht. Ich habe ja keine Ahnung, aber das Prinzip habe ich auf jeden Fall verstanden, wie es funktionieren würde.
Wir können ja eine Webseite zur Verfügung stellen, die die Protokolldateien anzeigt. Dann kann jeder selber testen.
Ja, dann mach das mal.
Ja, das sollte man vielleicht tatsächlich machen.
Ja, das wäre eine kleine Datenschutzrevolution, glaube ich. Auf jeden Fall spannend, was der Herr Bindel da gemacht hat und was im Fall Brillenrottler passiert ist. Ich dachte, wir gucken uns zwischendurch noch mal kurz die Zuständigkeiten an. Also bei welchem Gericht muss ich anklopfen, wenn ich jetzt Schadensersatz haben will? Das ist bei der letzten Podcast-Folge, wie gesagt, hatten wir das gar nicht erläutert, weil es da so viele andere Punkte noch gab. Lass uns da mal vielleicht starten. Sagen wir mal, meine Daten sind jetzt abgeflossen von der Finanzbehörde. Irgendwie hat meine Finanzbehörde meinen Steuerbescheid irgendwo anders aus Versehen hingeschickt und ich möchte jetzt dagegen vorgehen. Vor welches Gericht würdest du mir empfehlen zu gehen?
Es kommt so ein bisschen drauf an. Also bei den Finanzbehörden ist das sehr komplex, zu welchem Gericht du tatsächlich musst. Ja. Was relativ einfach ist, ist der Rechtszweig. Das ist die Finanzgerichtsordnung. Das jeweils individuelle Gericht ist bei den Finanzbehörden manchmal nicht ganz einfach zu bestimmen. Das liegt einfach daran, dass wir Landesfinanzbehörden und Bundesfinanzbehörden haben und manchmal auch Finanzbehörden, die letzten Endes länderübergreifend arbeiten. Da muss man dann sehr genau reingucken, wo dann wirklich der Sitz der jeweiligen Finanzbehörde ist oder ob eine Niederlassung an einem anderen Ort, also meinetwegen, wir haben in Brandenburg ein technisches Finanzamt und da wäre dann Cottbus zuständig. Wir hätten die eine Außenstelle in Berlin, wäre immer noch Cottbus zuständig, weil es ein gemeinsames Gericht ist, aber zum Beispiel bei der Dataport, wo die Finanzdaten von Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern verarbeitet werden, muss man genau hingucken. Die haben nämlich in mehreren Ländern Sitze und da muss man gucken, wo sind eigentlich, oder Außenstellen und Dienststellen, wo sind eigentlich die Daten wirklich verarbeitet worden und möglicherweise sind dann jeweils die individuellen Landesgerichte vor Ort von der Datenverarbeitung selber zuständig. Der grundsätzliche Rechtsweg zur Finanzgerichtsleitung ist gegeben. Bei den anderen Sachen muss der Rechtsanwalt oder der Kläger oder die Rechtsanwältin immer sehr genau reingucken, was ist da wirklich passiert und an welches Gericht gehört die Klage.
Also die örtliche Zuständigkeit ist vielleicht noch so das Problem, aber der Bundesfinanzhof hat bereits vor 3 Jahren entschieden, dass die Finanzgerichte zuständig sind. Wir müssen dann bei der örtlichen Gerichtbarkeit nur gucken. Gucken wir uns jetzt vielleicht mal die anderen Rechtsgebiete an, beim Sozialgericht zum Beispiel, wenn das Jobcenter oder die Arbeitsagentur oder die Krankenkasse, wenn dort irgendwo was mit meinen Daten passiert, es zu einem Datenschutzverstoß kommt und ich Schadensersatz einklagen möchte, wo würde ich denn dahin gehen? Ist es mittlerweile, glaube ich, auch beschlossen, dass die Sozialgerichte zuständig sind für diese Fälle, nicht wahr?
Da ist genau dasselbe wie bei den Finanzgerichten oder bei der Finanzverwaltung. Da gibt es in den jeweiligen Verfahrensordnungen, der Finanzverwaltung ist es die Abgabenordnung und bei den Sozialangelegenheiten ist es Sozialgesetzbuch 10, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich nachgucken, stehen jeweils Lex Specialis drin, dass die jeweiligen Verfahren dann immer zu den jeweiligen Finanz- oder Sozialgerichten gehen. Das ist relativ eindeutig. Bei den Sozialgerichten muss man immer noch so ein bisschen aufpassen. Ist das jetzt, unterfällt das wirklich dem Sozialgesetzbuch, die Datenverarbeitung oder nicht? Das ist da immer noch mal so ein Spezialfall. Aber grundsätzlich kann man sagen, das geht zu den Sozialgerichten und auch da ist die örtliche Zuständigkeit ein bisschen anders geregelt, weil da meistens die Krankenkassen, gerade die überregionalen Krankenkassen, die kannst du bei dem örtlich zuständigen Sozialgericht verklagen. Die kleineren Krankenkassen, die musst du dann bei ihrem speziellen Sozialgericht verklagen. Das sind alles so ein paar Sachen, wo man sehr genau hingucken muss, an welches Gericht es wirklich tatsächlich dann geht. Aber die Rechtszweige selber sind da in dem Bereich eindeutig.
Gut, also wenn ich jetzt gegen die Krankenkasse an sich klagen würde, dann würde ich vor das Sozialgericht gehen. Wenn ich jetzt aber die Datenschutzaufsichtsbehörde verklagen möchte, weil sie gegen die Krankenkasse keinen Bußgeldbescheid festgesetzt hat, dann würde ich wieder vor das Verwaltungsgericht gehen. Das ist immer so ein bisschen kompliziert.
Nee, aber tatsächlich nicht. Die Regelung ist da genauso wie in der Abgabenordnung. Wenn die BFDI zum Beispiel nicht gegen die Technikerkrankenkasse vorgehen würde, weil sie ein Problem hat und da kein Bußgeld verhängt, müsstest du die BFDI vom Sozialgericht verklagen und nicht vom Verwaltungsgericht.
Aber es ist eine Verwaltungsbehörde, die musst du doch dort verklagen.
Nee, da haben die Sozialgesetzbücher genauso wie die Abgabenordnung ein Lex Specialis drin, dass auch die Datenschutzbeauftragten vor den Sozialgerichten zu verklagen sind. Das hat einfach was damit zu tun, dass sozusagen gesagt wird, die Sozialgerichte und die Finanzgerichte haben eine höhere Sachnähe und deshalb werden auch die Datenschutzklagen zu den jeweiligen Gerichtszwängen zugeordnet.
Ja, muss man dann echt drauf aufpassen. Das ist eine super komplizierte Sache im Grunde.
Der § 32i Absatz 1 Abgabenordnung, der regelt eben tatsächlich, dass Klagen gegen die BFDI im Finanzverfahren oder im Finanzverwaltungsverfahren letzten Endes vor den Finanzgerichten auszufechten sind und nicht vor den Verwaltungsgerichten. Und die Regelung im Sozialgesetz ist äquivalent. Da muss man auch bei den Bescheiden von den jeweiligen Behörden, insbesondere die Landesdatenschutzbehörden, haben das meistens nicht auf dem Radar. Die schreiben tatsächlich die falschen Gerichtszweige rein.
Was meinst du mit Gerichtszweige?
Die Landesdatenschutzbehörden, die haben meistens eine Rechtsmittelbelehrung drin und da steht ein Gericht drin. So. Und die haben das auch nicht wirklich auf dem Radar, dass es da so eine Lex Specialis-Regelung gibt für den Sozialbereich und sagen dann, du musst zum Verwaltungsgericht gehen, obwohl das eigentlich sachlich falsch ist. Da steht nämlich drin, du musst tatsächlich zum Sozialgericht gehen.
Also müsste die Rechtsbelehrung in so einem Fall dann falsch sein. Die wäre dann wahrscheinlich falsch. Und das könnte dazu führen, dass womöglich diese Frist dann nicht gilt. Kommt natürlich darauf an, ob man jetzt anwaltlich vertreten ist oder nicht. Aber wenn man nicht anwaltlich vertreten ist, ist womöglich dann die Klagefrist länger als dort in der Belehrung
genau,
zumindest
steht.
Genau,
dann sind wir bei der Klagefrist nicht von einem Monat, sondern von einem Jahr.
Ja, unter Umständen hat man dann ein Jahr Zeit. Genau, muss man natürlich genau prüfen lassen. Würde ich jetzt so pauschal nicht sagen, aber könnte schon passieren, ja, wenn man sich da als Gericht vertut. Gucken wir uns vielleicht nochmal den wahrscheinlichsten Weg an, also der so die größte Anzahl der Fälle wahrscheinlich abdeckt. Das sind die zivilrechtlichen Klagen und die verwaltungsrechtlichen Klagen. Das ist natürlich immer komplex. Vor welches Gericht geht man da? Da gibt es auch zwei Entscheidungen. Wir haben einmal den VGH Kassel, auch von vor 3 Jahren. Ein Urteil, was wir beide auch erstritten hatten. Was sagt uns dieses VGH Kassel-Urteil denn?
Der VGH Kassel, der sagt was ganz Interessantes eigentlich. Der sagt, sobald eine rechtswidrige Datenverarbeitung im Raum steht, dann gehst du bitte zu den Zivilgerichten, weil es kann ja nicht mehr gewollt sein. So ungefähr der Tenor des VGH Kassel. Das Olgi Brandenburg hingegen sagt, ja, wenn es ein Beamter ist, dann gehst du zum Verwaltungsgericht. Das ist so ein bisschen kompliziert. Also bei den normalen Verwaltungsbehörden, also alles, was unsere Landratsämter und so weiter sind, ist der Rechtszweig da tatsächlich noch nicht wirklich tief ausgeprägt. Da wird es sicherlich noch ein, zwei Entscheidungen mal vom Bundesverwaltungsgericht oder vom Bundesgerichtshof geben müssen, dass das eindeutig und klar wird. Im Moment kann man sich da leicht vertun. Ist ärgerlich, weil es Zeit kostet und manchmal auch einen Sitzungstermin kostet. Aber zum Glück sind die Verweisungen ja zwangsweise zu machen und können auch angeregt werden, sodass der Gerichtszweig dann im Zweifel eher vom Gericht bestimmt wird.
Ja, genau. Manchmal gibt es dann so ein Ping-Pong, wo sich die Gerichte das dann so hin und her zuweisen. Ab einem bestimmten Ping ist dann Schluss und die Gesetze sagen dann, ab dann ist es verbindlich. Es ist hier beim OLG Brandenburg letztes Jahr passiert. Das war auch ein Fall, den ich betreut hatte, wo das OLG Berlin-Brandenburg dann sagte, dass bei einem Beamten dann der Verwaltungsrechtsweg bei datenschutzrechtlichen Klagen vorgesehen ist. Der Grundsatz, von dem wir alle ausgegangen sind, als die Datenschutzgrundverordnung ins Leben getreten ist, da dachten wir alle, der Zivilrechtsweg wäre der richtige. Also man geht zum Amtsgericht beziehungsweise zum Landgericht, wenn der Streitwert über 5.000 Euro ist. Und mittlerweile zeigt sich das ja, dass es super kompliziert ist. Wir haben jetzt schon gehört, es kann unter Umständen die Finanzgerichtsbarkeit betroffen sein, dass man dort dann klagt oder die Sozialgerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die Zivilgerichtsbarkeit. Also man muss wirklich jedes Mal diese individuelle Konstellation angucken. Wer ist Gegner? Um welche Daten geht es? Gibt es da diese Sonderzuweisungen an einen bestimmten Gerichtsweg? Und muss sich auch nochmal die Rechtsprechung angucken, die aktuelle. Und dann findet man es unter Umständen heraus, welches das richtige Gericht ist, wo ich meinen Schadensersatz einklagen kann. Also hochkomplex.
Ja, stell dir vor, du bist bei der TK versichert, aber auch bei der TK ein Mitarbeiter. Rennst du jetzt zum Arbeitsgericht oder rennst du zum Sozialgericht wegen deiner Datenschutzklage? Insbesondere bei einer Auskunftsklage, das ist ja ein Mischverhältnis aus Sozialdaten und arbeitsrechtlichen Daten. Es dürfte äußerst spannend sein, zu welchem Gericht man da tatsächlich geht und wer sich letzten Endes für den einheitlichen Auskunftsanspruch, der ist ja wieder einheitlich, der ist ja nicht rechtszweckgebunden, wer sich dafür zuständig fühlt.
Es gibt noch die Arbeitsgerichte. Im Normalfall, wenn jemand jetzt bei einem Arbeitgeber beschäftigt ist, der nicht im sozialen Bereich ist, zieht das Arbeitsgericht auch die datenschutzrechtlichen Klagen an sich aufgrund der thematischen Nähe zum Arbeitsrecht und dann muss man dort klagen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dass man dann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht im Datenschutz vertritt.
Einen haben wir noch vergessen. Wir haben noch die Klagen gegen die Gerichte vergessen.
Ah ja, stimmt. Man kann ja auch noch die Gerichte verklagen oder die Datenschutzbehörden selbst.
Ja, oder die Datenschutzbehörden. Genau, die Datenschutzbehörden hat man schon angerissen. Ne? Die Datenschutzbehörden sind in der Regel zu dem jeweiligen Gericht zeigt, zu verklagen, wo die Hauptursache also ist. Also Finanzrecht bei den Finanzgerichten, im Sozialrecht bei den Sozialgerichten, im allgemeinen Verwaltungsrecht bei den Verwaltungsgerichten und bei letzten Endes zivilen Dritten, die Daten verarbeiten, sind dann auch immer die regulären Verwaltungsgerichte zuständig. Bei den Gerichten, da gibt es jetzt auch eine ganz neue Rechtsprechung vom BFH. Da sagt der BFH, grundsätzlich sind die Verwaltungsgerichte, und zwar egal, welchen Rechtszweig es trifft, für Klagen gegen die Gerichte zuständig. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil auch Gerichte letzten Endes ja der Datenschutzgrundverordnung vollständig unterliegen und damit letzten Endes dann immer da auch der Weg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet ist. Und das ist natürlich sehr angenehm, dass da ein einheitlicher Rechtsweg mittlerweile existiert.
Hast du da zufällig ein Urteil, einen Beschluss von uns zitiert?
Würde ich nie tun, nein. Ich würde nie mich darauf einlassen, 9b 99 aus 24 zu zitieren. Nein, das würde ich nicht tun.
Das ist natürlich Zufall, dass du das Aktenzeichen gerade parat hattest. Genau.
Ich habe das gerade mit ChatGPT rausgesucht.
Ja, na klar. Nee, also wir merken uns, wenn wir ein Gericht verklagen wollen, dann würde ja laut dieser BfH-Rechtsprechung zum Beispiel das Finanzgericht, irgendein Finanzgericht, ein Fantasiefinanzgericht, das würden wir dann vor dem Verwaltungsgericht verklagen, sofern es dort einen Datenschutzverstoß gibt. Zum Beispiel Gerichtsakten irgendwie an eine Person weitergegeben, die es nicht hätte bekommen sollen. So könnten Gerichte zum Beispiel gegen Datenschutz verstoßen. Auch hochkomplex das Thema.
Hochkomplex, aber hochinteressant. Lass uns mal kurz bei den Gerichten bleiben. Was natürlich bei den Gerichten sehr wirksam ist, eine Akteneinsicht ist ja letzten Endes nur begrenzt auf das jeweilige Verfahren. Aber gehe ich gegen ein Gericht mit einer Artikel 15 DSGVO-Anfrage, müssen die ja alles beauskunften. Letzten Endes ihre internen Geschäftsgangsvermerke, ihre E-Mails, die sie ehemals geschrieben haben, ihre Notizen und so weiter. Das müssen sie plötzlich alles beauskunften. Das ist hochspannend, denn damit wird die Arbeit der Gerichte letzten Endes für uns auch alle interessanter. Ich kann also grundsätzlich nur empfehlen, bei jedem Gericht einen Antrag auf Akteneinsicht zu machen. Dann kriegt ihr die Akten zu dem jeweiligen Verfahren und auch die Akten der Verwaltung oder des Beklagten. Und ihr kriegt aber die ganzen Geschäftsgangsnotizen, die in den Gerichtsakten manchmal nicht drin sind.
Genau, also der Artikel 15, die Artikel 15 Anfragen bei Gericht, die schlagen in dem Moment die Akteneinsicht, weil sie einfach weiter sind. Das ist manchmal ein hilfreiches Werkzeug.
Immer beides machen, beides. Also nicht der eine hat Vorrang vor dem anderen. Immer beides machen, Akteneinsicht und Artikel 15 parallel.
Dann hat man so den vollen Überblick. Lass uns nochmal jetzt zu den Urteilen kommen. Bevor wir zu den neuen Urteilen kommen, die sehr spannend sind, wollte ich nochmal kurz auf zwei Urteile zu sprechen kommen. Und zwar einmal das Arbeitsgericht Düsseldorf und einmal das Arbeitsgericht Neumünster. Es sind beides Entscheidungen von vor 5 Jahren, aus 2020. Dort war noch einhellige Meinung, dass verspätete oder unvollständige Auskünfte einen immateriellen Schaden darstellen und dass man für jeden Monat der verspäteten Auskunft Schadensersatz bekommen kann. Im ersten Monat sollten es 500 Euro sein, 500 für den zweiten und 1000 ab dem dritten. Und dann kamen diese ganz hohen Summen bei Klagen bei verspäteter Auskunft heraus. Das, würde ich sagen, ist mittlerweile passé und überholt, wurde auch von anderen Gerichten mehr oder weniger aufgehoben. Darauf können wir uns nicht berufen. Aber es hat sich was anderes getan. Und zwar nach der BGH-Rechtsprechung, die wir eingangs erwähnt hatten, und nach dem EuGH-Bindel-Fall kamen noch ein paar spannende Urteile. Vielleicht bleiben wir gleich mal beim Arbeitsplatz, beim Arbeitgeber, bei einem Urteil vom Landgericht Hamm aus diesem Jahr, aus Mai 2025. Dort hatte nämlich der Arbeitnehmer 15.000 Euro Schadensersatz bekommen. Kannst du uns kurz erklären, was da passiert ist?
Da hat der Arbeitgeber letzten Endes eine sehr intensive Videoüberwachung etabliert gehabt, die sich dann als rechtswidrig erwiesen hat. Und eine Videoüberwachung, wissen wir alle, greift immer sehr, sehr tief in die Rechte der Betroffenen ein, weil sie sehen ja alles. Ja, da sehen sie, ob sie ein Bäuerchen machen, ob sie die Hand beim Gehen vor den Mund halten und so weiter. Das sind extrem tiefe Eingriffe, die da gemacht werden. Und da in dem Fall ist das auch über einen sehr langen Zeitraum noch zusätzlich gemacht worden, dieser tiefe Eingriff der Videoüberwachung. Und die hat sich dann als rechtswidrig erwiesen. Und da gab es dann letzten Endes diese sehr, sehr hohen Summen, die da ausgeurteilt worden sind. Ganz spannendes Verfahren mit der Videoüberwachung. Da gibt es ja mehrere Stellen, wo man sich fragen muss, ist denn das mit der Videoüberwachung überhaupt alles so richtig?
Ja, über 22 Monate wurde der Mann überwacht. Die Kamera war sogar auf seinen Arbeitsplatz gerichtet. Man konnte zwar nur seinen Hinterkopf dabei sehen, also ihn von hinten. Er wurde nur von hinten gefilmt, aber sobald er sich umgedreht hatte, weil er zum Beispiel zur Toilette musste, hat man wirklich jede Mimik gesehen. Man muss fairerweise sagen, es ist ja das Landesarbeitsgericht. Das heißt, es war schon die zweite Instanz. Die erste Instanz hat auch schon 15.000 Euro Schadensersatz dazu verurteilt. Und das Landesarbeitsgericht Hamm hat das nochmal bestätigt. Also in beiden Instanzen wurden diese 15.000 Euro bestätigt. Es lief damit so ein bisschen parallel zu dem BGH-Urteil. Ne? Der BGH hatte ja dann gesagt, 100 Euro Schadensersatz sei passend für diese Scraping-Fälle, hat aber nicht ausgeschlossen, dass auch höhere Schadensersätze möglich sind oder niedrigere. Also auch im zweistelligen Bereich hat der BGH das für möglich gehalten. Deswegen, das lief hier so ein bisschen parallel. Ich weiß nicht, ob das so eine belastbare Summe ist, auf die ich mich, wenn man dann zu mir käme, ob ich mich wirklich auf diese 15.000 Euro verlassen würde.
Also würde ich tatsächlich auch nicht. Ich würde das grundsätzlich in eine Mindestforderung stellen und dann aber ins Ermessen des Gerichts stellen. Da ist letzten Endes der Spielraum sehr groß und das sind alles subjektive Wertungen, die jeweils von den jeweiligen individuellen Richtern so ein Stück weit abhängen. Da kann man sich, glaube ich, sehr schnell vergreifen und damit die Klage zumindest teilweise verlieren.
Ja, genau, das gibt es ja auch noch. Man muss ja einen Klageantrag, also kommt drauf an, in welchem Gerichtszweig man ist. Ich spreche jetzt vom Zivilgerichtszweig. Dort müsste man jetzt einen Antrag formulieren. Und dort, wo man einen Antrag formulieren muss, würde ich das auch so empfehlen, das zu machen, den Schadensersatz in das Ermessen des Gerichts zu stellen. Und das Gericht legt dann fest, ob es sich auf diese 15.000 beruft oder nicht. Es kann ja sein, dass die Lage exakt genauso ist wie bei diesem Herrn in Hamm. Ja, und wenn sie davon abweicht, kann sie vielleicht sogar höher sein oder halt geringer. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, bei anderen Gerichtszweigen, wenn man als Laie unterwegs ist, kann man ja sogar ohne Antrag Klage erheben.
Also nicht nur, wenn man als Laie unterwegs ist. Ne? Also die Verwaltungsgerichte, egal ob jetzt das reguläre Verwaltungsgericht, die Finanzgerichte oder die Sozialgerichte, die empfehlen dir in der Regel ja doch schon einen entsprechenden Antrag und regen das schon an. Aber laut den Verfahrensordnungen ist der Antrag tatsächlich keine Pflicht. Das muss man sich manchmal überlegen. Das kann positiv sein, einen Antrag zu stellen, weil man etwas ganz Konkretes haben will und die anderen Teile da gar nicht beachtet haben will. Da kann man sozusagen seine Urteile noch so ein bisschen formen und färben. Es kann aber auch sinnvoll sein, sozusagen zu sagen, ich kann mich gar nicht erklären, das ist so komplex. Ich verstehe das gar nicht, was ich hier machen soll. Machen Sie mal, liebes Gericht. Dann ist der Amtsermittlungsansatz der Gerichte natürlich wesentlich größer.
Auch wenn man dann als Anwältin oder als Anwalt so einen Antrag stellt, schlägt einem das Gericht ja dann Alternativformulierungen vor. Also wenn es das zu unpräzise fand oder sagt, der Schadensersatzanspruch ist jetzt hier nicht vollstreckbar, du hast hier noch das und das vergessen, dann formulieren sie das sowieso nochmal um. Genau.
Ich will nochmal zurückkommen auf deine beiden arbeitsgerichtlichen Urteile. Auf die alten, ja, wo du gesagt hast, geht alles gar nicht mehr und so weiter. Also im Moment ist dein Sachstand da tatsächlich richtig. Dem würde ich auch unterschreiben heute. Wäre ich deutlich vorsichtig mit solchen Klagen. Allerdings gibt es letzten Endes bei der Brillenrolle Vorlage, als auch einer Vorlage vom Bundesgerichtshof. Da hat nämlich auch jemand ein Gericht verklagt und die haben zu spät oder gar nicht geantwortet und der wollte dann Schadensersatz haben. Da gibt es eine Vorlage vom Bundesgerichtshof an den EuGH, ob eine verspätete Auskunft einfach durch einen Kontroll- und einen Rechtsmittelverlust einen einfachen Schaden darstellen kann. Und da ist der Artikel 82 und insofern ist der Brillen-Rottler-Fall da tatsächlich spannend. Ganz klar und glasklar, Absatz 1 sagt nämlich, er braucht nur einen Verstoß gegen die Verordnung. Es braucht nicht mal eine unbedingte Verarbeitung, sondern nur einen Verstoß gegen die Verordnung. Das geht ja theoretisch, kann man ja gegen die DSGVO verstoßen, indem man eigentlich gar keine Daten verarbeitet, aber ein Auskunftsverlangen kriegt und dann eigentlich eine Negativauskunft machen müsste. Ja? Das heißt, dann hast du gar keine Daten verarbeitet, hast aber gegen die DSGVO verstoßen.
Weil du nicht beauskunftet hast, so wie die DSGVO es vorschreibt.
Genau.
Ja, müssen wir unbedingt verfolgen, was dabei rauskommt.
Es macht ja auch Sinn. Ne? Du kannst ja letzten Endes bestimmte Rechte gar nicht wahrnehmen, wenn du keine Auskunft kriegst. Ja? Du kannst kein Berichtigungsrecht wahrnehmen, du kannst kein Löschrecht wahrnehmen, du kannst nicht verhindern, dass die Daten irgendwo anders hin sind, du kannst nicht prüfen, ob die Rechtmäßigkeit gegeben ist. Ja? Du wirst ja dann letzten Endes zum Objekt des Handelns des jeweiligen Verantwortlichen degradiert, sodass du da an der Stelle ziemlich schwierige Rechtsverluste hast, die deutlich über das hinausgehen, was ein Kontrollverlust von einer IP-Adresse oder von einer Telefonnummer erzeugt. Ne? Weil möglicherweise bist du nicht in der Lage, deine Rechte vorzutragen, die du hättest mit der Erkenntnis der Daten vortragen können.
Ganz genau. Also es bleibt noch spannend, ob diese Zeitspanne auch in Geld in Zukunft beziffert wird oder nicht.
Da hat der Bindel schon ein sehr starkes Urteil auch erwirkt. Ne? Auch das war ja letzten Endes Bestandteil der Bindel-Entscheidung. Da hat das EuG letzten Endes noch gesagt, naja, das war ja noch innerhalb 2 Monaten, das lassen wir mal als Karenzzeit gelten. Aber da gibt es tatsächlich eine Tendenz, dass die frühere arbeitsgerichtliche Rechtsprechung ein Stück weit zurückkommt.
Das heißt, in ein paar Monaten, irgendwann nächstes Jahr im Herbst, müssen wir nochmal darüber sprechen. ob sich das entwickelt hat. Wahrscheinlich schneller.
Wahrscheinlich schneller. Da wird es ja zwischendurch schon mal ein Statement wieder vom GA geben. Auch die Brillen-Rottler-Entscheidung wird sich darauf schon auswirken. Da wird der EuGH schon mal die Salami anschneiden und das erste Stück sich dazu äußern.
Ja, ich denke auch. Aber gucken wir uns nochmal die nationalen Gerichte an. Es gibt noch drei Entscheidungen, die wir heute besprechen wollten, zumindest in Kürze. Da gibt es einmal das Landgericht Ellwangen, das hatte auch Schadensersatz beziffert und zwar auch relativ hoch, 10.000 Euro, immerhin.
Ich will beide Fälle mal zusammenfassen. Es gibt noch einen zweiten Fall vom Landgericht Leipzig. Die lesen sich wie eineiige Zwillinge, die Urteile. Und letzten Endes haben die zum Inhalt, dass jemand Meta Business Tools eingesetzt hat, um die entsprechenden Personen zu profilen. Ja, Meta hat ja bekannterweise dieses Facebook-Pixel und so weiter, was auf den Webseiten eingebunden wird, um eine Rückmeldung zu den Facebook-Seiten zu kriegen, wer gerade sich wo rumtreibt und die jeweiligen Leute zu identifizieren sind, wer das ist, welche Interessen der hat und. Und das wird ja alles ausgewertet. Und das ist ja in den Meta-Business-Tools letzten Endes zurückgeflossen in das CRM der jeweiligen privaten Akteure, der Händler und so weiter, um letzten Endes die Person besser betreuen zu können. Andere Leute würden andere Worte in den Mund nehmen. Wir lassen uns mal bei betreuen stehen. Das ist, glaube ich, am wertneutralsten. Und mit diesen Meta-Business-Tools kann man halt sehr viel, das ist so ähnlich wie Google Analytics, nur Google Analytics wertet halt die Webseitenbesuche selber aus, aber sagt ja auch, welches Geschlecht, welche Altersgruppe geht denn überhaupt auf deine Webseite und so weiter. Bei Meta-Business-Tools ist das sehr konkret. Bei Google Analytics ist das noch so ein bisschen abstrakter. Die Meta-Business-Tools sind sehr konkret auf eine Person und auf ein Profiling ausgelegt, sodass man optimiert an den Interessen der jeweiligen betroffenen Personen entsprechende wirksame Maßnahmen etablieren kann. Wir kennen das auch von den Wahlen, ne? Das ist Mikrotargeting, ne? Da gab es ja einige schwere Fälle, die da letzten Endes auch auf Basis von Meta-Business-Tools agiert haben. Insofern ist der Schadensersatz tatsächlich gerechtfertigt.
Da haben sich die Datenschutzbehörden auch sehr klar geäußert. Hier die Berliner Datenschutzbehörde, mit der haben wir auch zum Micro-Targeting zufällig eine Folge aufgenommen. Du hast es jetzt so mit niedlichen Worten beschrieben, aber es ist eine heimliche Datenverarbeitung, ganz klar. Und dafür, ganz spannend, ne, das Landgericht Ellwangen hat hier 10.000 Euro Schadensersatz zugesprochen. Das Landgericht Leipzig in einem sehr vergleichbaren Fall allerdings nur 5.000 Euro. Ach, und da sieht man schon ähnliche Situationen. Anderer Schadensersatz, da muss man echt gucken. Ein bisschen niedrigeren Schadensersatz gab es vom Landgericht Nürnberg-Fürth und zwar für eine Datenschutzauskunft nach Artikel 15, die als nicht erteilt gewertet wurde, weil sie unzureichend war. Dort gab es immerhin 500 Euro Schadensersatz.
Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu den alten arbeitsgerichtlichen Urteilen, wo wir eben schon gesagt haben, Vorsicht, da ist schon wieder Bewegung drin. Ne? Letzten Endes ist eine nicht erteilte oder hier in dem Punkt als faktisch nicht erteilt gewertete Auskunft auch eine verspätete Auskunft. Da muss man mal genauer hingucken. Je nach Tragweite für den jeweiligen Betroffenen scheint da die Entwicklung sehr positiv zu werden.
Klar, ne? Wenn du die Hälfte einfach nicht beauskunftet hast, dann ist die eine Hälfte halt verspätet. Das ist jetzt spannend, ne, was wir jetzt so festgestellt haben. Wir haben jetzt Schadensersätze im Grunde von 100 Euro bis 15.000 Euro. Geht schon sehr weit auseinander. Teilweise für ähnliche Sachen komplett anderen Schadensersatz, doppelt so hoch in dem einen Fall. Also am Ende des Tages muss man erstens überlegen, vor welches Gericht gehe ich, also örtlich zuständig und auch vom Gerichtszweig. Es ist jetzt das Verwaltungsgericht, das Finanzgericht, das Arbeitsgericht. Welches Gericht nehme ich jetzt? Davon kann viel abhängen. Und dann das nächste ist, man muss sich die Art der Daten anschauen, ne? Weil wenn es sensible Daten sind, wie Gesundheitsdaten, ist die Chance, da eine Erstattung zu bekommen, besser. Und auch die Dauer, ne? Hier bei der Kameraüberwachung in Hamm, dass es 22 Monate gedauert hat, hat bestimmt auch Einfluss darauf gehabt, dass es 15.000 Euro wurden. Und die Intensität des Eingriffs.
Und auch was bei den Meta-Business-Tools letzten Endes wesentlich war, war die Heimlichkeit. Ne? Also sowas heimlich zu tun, also gegen den Grundsatz der Transparenz aus Artikel 5 zu verstoßen, ist halt Höchststrafe wert. Ne? Das haben die Gerichte, das Landgericht Leipzig und das Landgericht Ellwangen, da letzten Endes abgeurteilt.
Auf jeden Fall sehen wir in allen Urteilen, auch wenn die Summen verschieden sind, also 100 bis 15.000 Euro, man sieht, es gibt diesen Trend und den hat der BGH vorgegeben, dass der Schadensbegriff weit aus festgelegt wird. Also vor allem der immaterielle Schaden war vorher ein riesen Streitthema, der Kontrollverlust insbesondere. Also das wird jetzt weiter gesehen oder kann leichter angenommen werden. Und gleichzeitig ist die Darlegungshürde aber gesunken. Also man muss das einfach nur noch plausibel vortragen und muss keinen handfesten Beweis liefern. Es muss einfach nur plausibel klingen.
Da ist schon immer noch Arbeit drin, aber bei anderen Sachen, da geht schon was. Also es bewegt sich was und ich glaube, du und ich, wir schaffen da auch demnächst noch was. Also insofern freue ich mich da auf den 4. Dezember in München und auf den 9. Dezember in München. Ich denke, da wird schon noch ein bisschen was kommen.
Ja, ich denke auch, dass sich da noch ein bisschen was bewegen wird. Also auf jeden Fall dieses Jahr erwarten uns noch ein paar Sachen. Frank hat jetzt gerade 2 Termine vom Bundesfinanzhof genannt. Nächstes Jahr geht es bestimmt weiter, auch von den anderen Gerichten. Und dann kommt da vielleicht so eine Festigkeit in das Thema hinein. Gut, dann lieber Frank, gucken wir uns das nächste Jahr an und bleiben gespannt.
Genau, so ist das. So machen wir das. In dem Sinne, schönen Dank für das Gespräch mit dir. Bis dann.
Danke, dir auch. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns auch sehr gerne eine gute Bewertung in eurer Lieblingspodcast-App. Ihr könnt uns zum Beispiel per E-Mail erreichen unter hallo@dasu.law. Dasu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite www.dasu.law. Zur Redaktion gehören Lynn Böttcher und Carina Filusch. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinders. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dasu hatte Axel Jörs. Bei der Konzeptionierung unterstützte uns Susan Stone. Das Cover hat Elen Baum gestaltet.